nur weil Phil Laude jetzt einen Preis bekommt für irgendwas, die Marke Phil Laude, bedeutet es überhaupt nicht, dass du jetzt ein geiler Typ bist. Und umgekehrt, wenn du halt Hate bekommst oder deine Marke Hate bekommt, bedeutet es überhaupt nicht, dass du scheiße bist.
Ein herzliches Willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner Stammkneipe treffe ich mich am Tresen mit den spannendsten Menschen aus und um Köln. Das können Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder andere Menschen mit einer besonders spannenden Geschichte sein. Der Herbst ist langsam da und das macht Kneipenabende für mich besonders gemütlich. Ich war also natürlich unterwegs und dreimal dürft ihr raten, wen ich getroffen habe. Phil Laude. Phil Laude ist aktuell als Comedian, Schauspieler und Webvideoproduzent bekannt. Angefangen hat alles allerdings schon viel, viel früher. Phil war eines von drei Mitgliedern des Comedy-Trios White Titty, das so um die Nullerjahre rum YouTube nach Deutschland brachte und eine unfassbare Karriere hinlegte, inklusive Echo. Jetzt ist Phil Laude vor allem seinen über 1 Million Followern auf YouTube und Instagram bekannt, denn dort veröffentlicht er jede Woche einen seiner Sketche. Außerdem hat er seit diesem Jahr seine eigene Sitcom in der ARD-Mediathek. Phil kam gerade quasi vom Jakobsweg und ich wollte von ihm wissen, warum er ihn gegangen ist und wie das eigentlich alles so funktioniert. Ich wollte wissen, wie seine Schulzeit war. Die war zwischenzeitlich für Phil nämlich gar nicht mal so einfach, denn er wurde gemobbt, bis er dann von sich aus die Klasse wiederholt hat. Eine komische Strategie. Natürlich haben wir auch über seine Zeit mit White Titty gesprochen und diesem heute fast nicht mehr nachvollziehbaren Erfolg. Phil und seine zwei Freunde wurden quasi über Nacht zu Deutschlands bekanntesten Jugendlichen. Und dann haben wir über ein Interview in einem Podcast Anfang des Jahres gesprochen. Phil hat bei Eva Schulz von Deutschland 3000 das erste Mal über seinen Schicksalsschlag im Jahr 2018 gesprochen. In diesem Jahr verstarb Phils langjährige Freundin ganz plötzlich an einem gerissenen Aneurysma. Als ich das Interview bei Deutschland 3000 gehört habe, kam mir Phil so unglaublich weise vor und ich wollte von ihm wissen, was es eigentlich gebraucht hat, um dorthin zu kommen. Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, hatte ich vor diesem Gespräch gehörigen Respekt. Denn ein solch ernstes Thema gab es bei 02 eigentlich noch nie. Aber ich finde, herausgekommen ist ein wirklich tolles Gespräch mit Phil, dem wohl weisesten Menschen, den ich bis jetzt getroffen habe. Hört selbst, setzt euch doch einfach zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Phil Laude. Aber bevor es losgeht, stelle ich euch natürlich noch den Sponsor vor. Und diese Folge wird natürlich ebenfalls gesponsert von Milatech, die Digitalagentur aus Köln. Und ich muss hier nochmal sagen, wie froh ich bin, dass wir hier schon so lange zusammenarbeiten. Der Milatech ist seit Folge 1 dabei und unterstützt diesen Podcast. Sonst wäre das hier auch alles gar nicht so möglich gewesen. Die Digitalagentur Milatech ist der Experte in Köln, wenn es um das Thema wie Webseiten oder Online-Marketing geht. Dabei ist egal, ob ihr Hilfe für ein großes Unternehmen braucht oder euer ganz kleines Projekt verwirklichen wollt. Milatech hilft euch natürlich gerne weiter. Und wie immer sage ich vielen, vielen Dank.
Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal krank warst?
Dicker, vor Corona.
Ja. Ich auch. Bin
ist krass, oder?
Seit 2 Jahren einfach überhaupt nicht mehr krank gewesen.
Ja, und voll jeder strange. Denkt so, es liegt an einem selbst, aber ja. Es liegt einfach nur an diesen Corona-Maßnahmen.
Ja, genau. Ich glaube, vor allem die Masken, glaube ich halt, ne? Ja. Weil du sonst halt immer irgendwie in der Bahn oder sowas halt alles reinziehst, ne?
Unfucking fassbar.
Ich habe vor allem auch richtig Schiss, wenn ich krank werde, dass dann so ein richtiger Hammer kommt. So alles, was sich aufgestaut hat quasi, der Körper kommt dann wahrscheinlich mit so einer kleinen Grippe überhaupt nicht mehr klar, weiß gar nicht mehr, was er tun muss und haut dich mal komplett aus dem Leben. Du
kriegst wahrscheinlich direkt erstmal eine Panikattacke, weil du dir so denkst, Alter,
ja, voll.
Was ist mit mir los?
Ja, vor allem, wenn die Nase zu ist oder
krank
so.
Krank sein.
Ja, genau.
Ach,
ja.
So ging das.
Hast du dich in deinem Leben jemals irgendwann krank schreiben lassen müssen? Also so richtig mit gelbem Schein?
In der Schule.
Okay. Ja. Das war das letzte Mal, wo du halt quasi so eine richtige Entschuldigung quasi.
Sonst wo ich einen Job hatte.
eine Aufgabe hattest, die ja. Krass, das habe ich. Ja, ich habe bei mir überlegt, ich habe ja eine Ausbildung gemacht irgendwann mal. Das war das letzte Mal. Danach habe ich auch nie wieder irgendwas machen müssen. Das ist schon ein Privileg, glaube ich, dass man nicht zum Arzt rennen muss wegen jedem Mist.
Ja, und wie, oder?
Ja, voll. Du kommst gerade vom Jakobsweg quasi, ne?
Ja.
Wie lange warst du unterwegs?
Jetzt war ich eine Woche unterwegs.
ich habe gar keine Ahnung von diesem Thema Jakobsweg, aber ich frag dich jetzt einfach, wo geht man los?
Digga, das Lustige ist ja, dass ich auch keine Ahnung hatte. Also ich hab,
ist das erste Mal oder das zweite Mal? Oder dritte Mal?
Jetzt die zweite Etappe quasi.
Okay.
Aber es war wirklich so, also ich habe das tatsächlich wegen dem Film hier von Harpe Kerkeling habe ich es auf meine Bucketlist geschrieben.
Okay.
Schon so vor 3 Jahren oder so. Und letztens kam einfach so dieser Gedanke, now is the time. Und dann bin ich aber eben auch so, ohne irgendwas darüber zu wissen, einfach los. Also wirklich einfach von der Haustür zum Dom.
Krass.
So.
Okay. Und dann?
Also mich hat noch jemand gefragt, wo fängt man da an in Köln?
Hätte ich mich jetzt auch gefragt.
Ja, beim Dom halt.
Ja, macht voll Sinn. Macht voll Sinn, ja.
Da bin ich halt zum Dom, bin halt da rein. Also davor habe ich nochmal gegoogelt und habe mir halt schon so, also klar, ich hatte einen Rucksack halt, noch so einen Travel-Rucksack irgendwie, noch so abgeranzte Sportschuhe und ja, dann halt 2 Paar Unterhosen und so und ja, und dann zum Dom und dann da rein und dann, du kriegst so einen Pilgerpass und den kannst du halt so abstempeln lassen. Ich habe den halt gefragt, ob ich so einen Stempel haben kann. Da hat er mir so einen Stempel gegeben und dann habe ich gefragt, wo es lang geht und dann meinte der halt diese, du musst halt diesen Stickern folgen. Das, also es gibt so dieses Jakobswegzeichen.
Okay, und das hängt dann überall.
Genau, so ein blauer, hast du vielleicht schon mal gesehen, blauer Hintergrund mit so einer gelben Muschel drauf.
Ah ja, doch, okay, ja, weiß ich, ja.
Ja.
Und dann bist du einfach losgelaufen.
Da mich einfach los.
Hattest du einen Plan, wo du hinläufst, wo du irgendwie enden willst? Hast du gesagt, dann bin ich fertig?
Ende ist Spanien.
Dann? Ja, genau, also, aber da bist du nicht hingelaufen.
Nee, sondern Plan ist jetzt einfach so in den nächsten Jahren immer wieder ein Stück.
Ach, okay.
Bis ich dann in Spanien bin.
Das heißt, nächstes Jahr würdest du da ansetzen, wo du dieses Jahr quasi aufgehört hast.
Genau.
Wo hast du aufgehört?
Trier.
Wie viele Kilometer sind das?
Boah, 150 oder so.
Okay, krass. Und dann läufst du jeden Tag einfach vor dich hin?
Du läufst einfach nur vor dich hin, ne?
Läufst du mit anderen zusammen oder lernst du da Leute kennen, wo du dann zusammen gehst oder?
Nee, gar nicht. Also mir war es auch so voll wichtig, dass ich halt nicht so diesen Influencer Way of going the Jakobsweg machst, so weißt du, wenn du nach Spanien fliegst und dann dieses letzte Stück zusammenläufst, um dann da dein Pilgerfoto zu machen für Instagram, sondern halt wirklich dieser Gedanke, was komplett für mich allein zu machen, um halt mit meinem eigenen Kopf einfach klarzukommen. Und deswegen fand ich eigentlich die Vorstellung cool, aus Köln loszulaufen, weil hier begegnest du halt niemanden. Und das Ding ist ja, musst du dir überlegen, das sind ja alles Menschen, die sich selbst finden wollen. Und Menschen, die sich selbst finden wollen, sind meistens in einer Phase, wo sie einen sehr hohen Redebedarf haben.
Okay, ja, stimmt.
Und wenn du halt am Ende irgendwie so mit zig Pilgern zusammen dich selbst findest, ist ja auch eigentlich am Ziel vorbei.
Ja, voll.
Ja.
Dass ich gegenseitig entweder runter oder hochziehst, ja.
Genau, und am Ende laberst du halt über Gott und die Welt und sobald es ja bei dieser Art von Selbstfindung, sobald es in Worte geht, kannst du es ja eh nicht mehr ausdrücken, glaube ich. Also all das, was Leute immer so als Begegnung mit Gott beschreiben, sagen die immer, man kann es gar nicht in Worte fassen. Und wenn du, glaube ich, am Ende dann nur darüber laberst mit anderen, worum es im Leben geht und so, dann ist es wieder so am Ziel vorbei, also du wirst dadurch das nicht haben.
Aber gehst du mit der Erwartungshaltung da rein, die Begegnung mit Gott zu haben?
Nee, das Ziel, vielleicht schon, aber mein Ziel wäre eigentlich, es ohne Erwartung zu machen und dann passiert es vielleicht, aber im Prinzip ist es ja.
Und ist es passiert? Würdest du sagen, ja?
Bisher noch nicht, aber was ich halt schon gemerkt habe, ist, dass so ganz viel so Lebensfragen sich so auf diesen Weg übertragen lassen. Das ist, glaube ich, das Interessante. Also viel, was sonst so ziemlich abstrakt ist, sowas wie, du musst achtsam sein, du musst im Jetzt sein. Ne? Mhm. Und wenn du halt auf dem Jakobsweg bist und nicht im Jetzt bist, dann läufst du halt an diesem Sticker vorbei und läufst halt irgendwie 3 Kilometer in die falsche Richtung.
Ah, okay.
Und dann spürst du es einfach, was es bedeutet, nicht im Jetzt zu sein.
Okay, das heißt, du musst schon aufpassen, allein, dass du dich nicht verläufst oder irgendwo vorbeiläufst und dann bist du halt so in dem Weg drin quasi.
Genau, also der Weg zwingt dich jetzt diesem Beispiel zum Beispiel einfach so ein bisschen achtsam zu sein, weil du musst deine Umgebung achtsam wahrnehmen, damit du dich nicht verläufst.
So. Ja, Chris, da habe ich nie drüber nachgedacht. Stimmt, das macht voll Sinn. Und du hast ja wahrscheinlich auch kein Google Maps oder so an.
Ja, genau.
Wäre das möglich allein? Ja, eigentlich schon. Ne?
Also auch das so, du weißt, das ist so am Anfang natürlich, also ich habe dann ich habe den Stickern gefolgt und sobald ich am ersten Sticker vorbeigelaufen bin, habe ich Google Maps aufgemacht, habe mir den Jakobsweg runtergeladen und bin erstmal mit Google Maps weitergelaufen. Und man sammelt halt voll schnell so Erkenntnisse. Also die erste Erkenntnis war auch so, ich habe einen Ultra-Pace. Also ich renne wie ein Verrückter.
Ah, krass, okay.
Und ich habe das nie hinterfragt, warum das so ist. Also auch wenn Leute mit mir laufen, ich laufe immer doppelt so schnell wie die meisten.
Joggen
so,
oder jetzt Freunden. Wirklich gehen?
Nee, einfach gehen.
Okay,
auch so.
Krass, ja.
Oder wenn ich zum Beispiel auch so durch Köln laufe, ich bin da manchmal irgendwie einfach ewig weit gelaufen und ich habe das nie hinterfragt. Und auf diesem Weg habe ich dann so gemerkt, dass es irgendwas bei mir gibt, was mich so ultra antreibt, also in meiner Psyche.
Okay.
Was aber auf diesem Weg überhaupt nicht positiv war, weil als ich angefangen habe, den zu laufen, nach 3 Tagen hatte ich halt ultra Knieschmerzen und konnte nicht weiterlaufen, weil ich einfach zu schnell gelaufen bin.
Ach, krass.
Und auch das, und auf so einem Weg, wenn du mit dir alleine bist und die ganze Zeit über so einen Scheiß dann nachdenkst, kommst du halt so auf andere Erkenntnisse, wie zum Beispiel, Alter, wo will ich denn eigentlich hin? So, was, wieso will ich denn jetzt so schnell nach Spanien? So, was ist dann, also was habe ich dann davon, wenn ich irgendwie schneller ankomme?
Hast du so eine Erkenntnis, die du jetzt aus den Tagen mitgenommen hast, wo du sagst, so, das ist die Erkenntnis, die mich jetzt am meisten beschäftigt oder am meisten verändern wird? Oder wird überhaupt irgendwas was verändern?
Ja, lauf langsamer, dann hast du keine Knieschmerzen.
Okay, ja, okay. Macht super Sinn. Macht super Sinn. Ja, ja.
Ja, und ich glaube, es sind immer, also ich glaube, ich bin einfach auch noch lange nicht da. Das ist hier, ich bin ja jetzt nur in Trier und da kommt ja noch ganz viel. Also am Ende, wenn ich es bis nach Spanien durchziehe, sind es 2500 Kilometer. Also Großteil liegt noch vor mir. Ja. Aber schon allein in dieser kurzen Zeit und mit diesen paar Tagen nur mit mir selbst, habe ich schon krasse Erkenntnisse gehabt. So, weil man eben einfach die Zeit hat, über alles viel mehr nachzudenken.
Hast du dein Handy dann aus?
Ich habe es probiert, aber ich hatte es schon, also ich habe es jeden Tag benutzt. Aber auch da so, keine Ahnung, ich dachte mir zum Beispiel beim nächsten Mal, vielleicht nehme ich gar nicht mehr mein iPhone mit, sondern hole mir irgendwie so einen alten Schinken, womit ja. Ich halt nur telefonieren kann.
Ja, das habe ich mir auch vorgenommen.
Ja, ja.
Ich war in Schweden im Sommer und hatte dann ab und zu mal so irgendwelche Spots, wo halt überhaupt kein Empfang war, beim Wohnmobil da. Und dann habe ich einfach mal gemerkt, wie krass das ist, wenn du einfach mal nicht erreichbar bist. Ne? Das beschäftigt sich halt die ersten 3 Stunden brutal.
Ja.
Ich habe richtig Panik bekommen, so scheiß, was mache ich jetzt, wenn jetzt irgendjemand was von mir will.
Ja.
Aber dann merkst du halt super schnell, dass die Welt sich auch einfach weiterdreht ohne dich. Ne? Also es passiert auch einfach nichts.
Es passiert nichts.
Nein, es passiert absolut nichts. Es ist alles eigentlich relativ easy.
Ja.
Und das ist echt eine gute Erkenntnis. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, im Urlaub, zumindest mal nicht immer, aber so ein paar Tage einfach mal nicht zu machen, also wirklich nicht erreichbar zu sein. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache.
Ja, und interessant, dass es einem so schwerfällt, ne?
Ja, voll.
Da merkst du doch schon, irgendwas ist schon wrong.
Ja.
Also irgendwie hast du dich so, keine Ahnung, wie alt bist du jetzt?
31.
31, ich bin auch 31.
Ja.
Und ich habe das auch erst jetzt so gecheckt, so wie viel sich so, seit wann bist du selbstständig?
Seit 2016, also für die 5 Jahre jetzt, ja. 5 Jahre, ja.
Ja, wie schnell das halt auch was mit der Psyche macht,
voll,
ne?
Voll. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du morgens aufwachst, bei mir ist das halt richtig krass und das muss ich mir auch unbedingt abgewöhnen. Ich greife halt sofort zum Handy. Mein Handy liegt halt, das war jetzt der Schritt, den wir letztes Jahr gemacht haben. Wir haben die Handys aus dem Schlafzimmer verbannt, was aber teilweise wirklich dazu führt, wenn ich mal länger schlafe, dass ich teilweise in der Nacht um 8 Uhr aufstehe, wenn ich aufs Klo muss oder so, aber dann nehme ich safe mein Handy mit aufs Klo und check da schon meine Mails. Das ist, glaube ich, echt nicht gesund.
Ja.
Und das probiere ich jetzt halt zu vermeiden. Wann guckst du zum ersten Mal aufs Handy? So ein normaler Standardtag.
Also ich habe auch dasselbe wie du. Ich habe es jetzt auch quasi die Ladestation in den Flur gepackt.
Auch,
Und Klo.
Ja.
Mit aufs Klo nehmen und dann brauchst du halt auch ewig einfach.
Ja, genau. Ja, das ist auch super gefährlich. Also ich muss mir da jetzt auch mal irgendwas überlegen.
Ja.
Das ist echt nicht so.
Wobei, da sind wir ja schon viel weiter als die meisten. Also die meisten laden ja ihr Handy immer noch neben dem Bett, glaube ich.
Ja, ja, voll. Also da bin ich auch froh, allein schon abends. Also wir haben bei uns im Schlafzimmer Laptop und Handyverbot. Es gibt einfach keine Devices so bei uns im Schlafzimmer.
Ja.
Entweder, gut, Fernseher gibt's halt, aber wir haben uns dann irgendwann echt, meine Freundin und ich, dabei erwischt, dass wir beide abends im Bett liegen um 22 Uhr. Jeder hat sein Handy oder Laptop auf dem Schoß und dann sitzt man da so bis 23 Uhr, null Kommunikation. Das ist halt Bullshit.
Ja.
Deswegen haben wir das dann auch jetzt echt, ziehen das jetzt durch und jetzt probiere ich das halt irgendwie morgens mal so ein bisschen, zumindest am Wochenende, dass man erst um 11 das erste Mal aufs Handy guckt oder sowas und das zumindest mal ein bisschen verschieben. Aber ja, du hast halt immer Angst, dass irgendwas ist oder irgendwas passiert, ne?
Und ja.
Passiert halt einfach nichts.
Und das ist echt geil, sich mal diese Angst zu stellen, wie du richtig sagst, im Urlaub oder sonst wo und einfach zu sagen, ich guck mal, was passiert und dann diese Erkenntnis zu haben, krass, es ist nichts passiert. So.
Ja.
Und was ich da auch rausgefunden habe, was mir total hilft, ist Apps löschen. Also zum Beispiel jetzt in der Jakobswegszeit oder auch wenn ich in Urlaub fahre oder so, ich lösche immer Instagram.
Ach krass.
Ja.
Okay.
und installierst dann danach wieder, weil diese allein schon dieser Installationsvorgang, das ist so diese erste Hürde.
Diese Regel brechen, ne? Dann hast
genau,
du's,
ja, weil krass, es ja. ist ja ganz schnell in deiner Psyche drin. Also diese Swipes gehen ja automatisch.
Ja.
Du machst es ja völlig unbewusst.
Ja, vor allem, du weißt ja auch aus dem Kopf, wo die App liegt quasi genau. auf deinem Handy. Das ist ja, ja, hast ja. recht. Ja, vielleicht machst du es auch mal. Das ist eine gute Idee.
Und das bringt auch, also das war auch krasse Erkenntnis bei mir, weil ich ja so als YouTuber quasi, oder ich selber habe ja immer, eigentlich wollte ich ja immer Schauspiel machen und Film machen und so weiter, aber letztendlich bin ich ja YouTuber geworden. Und dann war ich so in diesem Business drin und dann war Waititi vorbei und dann dachte ich so, okay, du hast jetzt diesen Job. Und zu diesem Job gehört zum Beispiel auch einfach, dass du auf Instagram Stories machst, so, weil das ist das neue Ding, das machen jetzt alle Influencer, das musst du auch mitmachen. Und plötzlich war ich voll in diesem Game drin und auch erst letztes Jahr in der Corona-Zeit hatte ich dann diesen Punkt, wo ich mich so hinterfragt habe und so gemerkt habe, Alter, das macht mir null Spaß. Okay. Ich finde es inhaltlich total scheiße, was ich da mache. Ja. Ich stehe da null dahinter und es war nie das, was ich eigentlich machen wollte. Und trotzdem mache ich das. Und warum mache ich das eigentlich?
Ach krass, und jetzt machst du es nicht mehr?
Nö.
Ich habe mich nämlich gewundert, warum nichts kommt.
Allen entfolgt und mache keine Stories mehr.
Krass.
Weil ich ja eigentlich Sketche mache. Und jetzt ist das Kranke, meine Follower sind seitdem hochgegangen.
Ach krass.
Ja.
Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, ich habe die einfach abgefuckt mit meinen Stories. Jeder wollte Sketche von mir sehen. Und ach, nicht irgendwie so, wie dieser 30-Jährige da erzählt, yo, ich bin wieder im Büro und schreibe gerade Drehbücher. Auch kein Schwanz interessiert.
Ach krass, ja. Das kann gut sein.
Ja, ich glaube, die haben alle entfolgt, wenn sie wieder so eine Story von mir gesehen haben. Laude macht einen Job.
Da hast du auf jeden Fall eine super Erkenntnis gewonnen.
Ja.
Voll gut. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Stell dir mal vor, ich komme bei deinen Eltern auf dem Dachboden. Reiß einen Karton auf und da ist eine Kassette drin, da steht drauf, Phil Schulzeit, 7. Klasse. Wie sieht der Phil da aus? Was würde ich da sehen, wenn ich den jetzt so begleiten würde?
7. Klasse, so Skater-Klamotten, aber nur so zwei, die wir immer gewechselt.
zwei Pullis. Kombiniert oder wirklich dann so zwei Outfits, die feststehen? Also.
Nee, sondern quasi einfach, weil ich mir nicht mehr leisten konnte.
Okay,
und dann immer so lang diesen einen Markenpulli so lang getragen, bis es halt geruchstechnisch nicht mehr ging.
Okay. Klingt gut.
Ja. Und ja, Skaten, Skateboard. Ja, ich war sehr schüchtern damals.
Bist du gern zur Schule gegangen?
In der Zeit. Nicht, nee, es war so ein krasser Pressure, weil ich, also ich glaube die 8. Klasse war die schlimmste Klasse für mich, die 8. Klasse, oder war auch in meinem Leben so die
wie alt ist man da, 14, 15 so in dem Dreh?
So der Dreh, genau, und dann geht's gerade mit Mädels los und ich war halt so ein bisschen ich war der Kleinste in der Klasse und ich war dann so das Mobbing-Opfer.
Na krass, okay.
Und das war so mein darkest
Warst du eher Moment. So zurückhaltend oder warst du so der Klassenclown, der möchte gern Klassenclown oder ruhig oder wie kann ich das vorstellen?
Ich glaube, da ging es dann so mit Comedy los, weil ich war halt immer schon so ein bisschen so ein Weirdo einfach und ich glaube, ich habe dann versucht, dieses Mobbing zu kompensieren, indem ich der Lustige bin, aber es war dann halt so viel dieses so auch über mich lachen und ich habe das zwar immer genossen, wenn die Leute gelacht haben, aber dadurch, dass es dann mit dem Mobbing so einherging, war das halt eine scheiß Zeit.
Okay. Ich habe es auch nachgelesen, du hast die Klasse wiederholt, freiwillig, ne?
Genau, also das war dann mein großer life-changing Butterfly-Moment.
Ich hab mich gefragt, du hast die Klasse wiederholt, damit du diesem Mobbing entkommst, das ist richtig.
Genau, ja.
Aber
ja.
Hast du dir das selber ausgedacht? Also war das dein Plan?
War mein Plan, ja.
Krass. Das ist ja voll Reflekt, also das ist ja schon ein guter Plan, sich das so zu überlegen. Du hättest ja aber auch die Schule wechseln können, warum hast du das nicht gemacht? Das ist, glaube ich, so das was man am
Stimmt, ja, aber das hätte irgendwie damals nicht funktioniert. Also die nächste wäre in der anderen Stadt gewesen und dann hätte ich ja trotzdem nicht den Anschluss zu den Leuten gehabt.
Okay, dann hast du dir überlegt, ich mach das. Ich bleib einfach sitzen quasi freiwillig. Wie waren deine Noten zu dem Zeitpunkt, als du sitzen geblieben oder als du?
Ich habe die absichtlich auch verschlechtert.
Ach krass.
Weil ich vor meinen Eltern war, das Argument. Also ich habe es auch komplett allein gemacht, weil ich auch so, also ich habe mit niemandem über das Mobbing geredet. Mir war es halt ultra peinlich und unangenehm.
Okay.
Deswegen habe ich auch mit meiner Family da nicht drüber geredet, sondern ich habe denen halt einfach erzählt, meine Noten sind so schlecht und ich glaube, für mich wäre es das Beste, diese Klasse nochmal zu machen.
Okay.
Und dann war ich noch irgendwann, ich habe es einfach immer wieder gesagt und irgendwann hat mein Dad halt gemeint so, ja, dann mach das, wenn du glaubst, das ist das Richtige.
Krass, und hast du deinen Eltern irgendwann mal erzählt dann danach, dass du das deswegen gemacht hast?
Viel später, also so nach dem Abi, nach,
krass,
als es schon längst White Titty losging, ich schon in Köln gewohnt habe, da habe ich mal dann mit meiner Mom drüber gesprochen. Ja.
Heftig, aber auch echt eine krasse Entscheidung von dir, einfach zu sagen, so, ich ziehe das alleine durch.
Ja, ja.
War das so, dass du zu dem Zeitpunkt einfach keinen hattest, wo du sagst, so, dem kann ich das anvertrauen, oder war das eher so der Plan, ich will das für mich behalten?
Ich hatte das Gefühl, dass ich keinen habe. Okay. Also ich glaube, du hast eigentlich immer jemanden. Ja. Und jetzt rückwirkend würde ich dem Phil von damals auch den Tipp geben, sich da zu öffnen und mit Menschen drüber zu sprechen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mir irgendjemand helfen kann. Okay. Plus, dass natürlich für mein Leben diese Erkenntnis so, ey, wenn du dein eigenes Ding machst, kann das funktionieren. Die war halt für mein Leben extrem wichtig und hilfreich. Also die hat mich auch bis hierhin gebracht, mit einer ziemlichen Überzeugung, dass ich irgendwie alles in der Hand habe, wenn ich lang genug drüber nachdenke.
Okay, also das heißt, du glaubst auch, dass du alles ändern kannst? Und
nicht mehr. Also jetzt mit 30 oder so vor ein paar Jahren kam dann so die große Erkenntnis, dass es halt nicht geht. Dass du trotzdem nichts im Leben kontrollieren kannst. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen, jetzt ist mein Weltbild ist noch ein bisschen gefickt. So langsam komme ich irgendwo in so einer gesunden Mitte an, glaube ich. Wo ich sage, so, du kannst viel anpacken, aber halt am Ende ist es dann auch sehr begrenzt, dann doch noch im großen, ganzen Kontext. Mhm. Ja.
Dann bist du sitzen geblieben, dann kam 2006 die Gründung von White Titty. Mhm. Dann ging es los. Hast du damals, ihr habt zu zweit angefangen, hast du da schon irgendwie so eine Idee gehabt, wo es hingehen könnte, was man machen könnte? Oder war das einfach so ein Hobby? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, wenn man sich hinstellt und die Videos aufnimmt, ja, ist das ja schon irgendeine Intention, das zu machen.
Ja, ja. Also es ging sauschnell eigentlich so mit dem zweiten Video, dass wir da Riesenpläne mit hatten. Also
ambitioniert.
Ja, ja. Also das erste Video hatte ja, glaube ich, damals schon so dann so 9000 Klicks oder so. Mhm. Und das war für uns krass. Also wir dachten halt so, alter Fuck, wir sind Fame.
Ja, aber wenn du das erste Video aufgenommen hast, also ihr habt das aufgenommen, um das online zu stellen und um da Klicks zu generieren. Also das war euer Plan schon. Der Plan war nicht so, lass uns mal ein bisschen Spökes machen und wir zeigen das mal ein paar Freunden.
Mit dem ersten Jahr.
Okay.
Und dann wurden aus diesen paar Freunden aber 9000 Menschen und das war für uns so, okay, wir sind berühmt.
Ja, okay, krass. Aber hast du dich nach diesem Mobbing dann so krass gefangen, dass, weil das ist ja schon ein Schritt zu sagen, ich stelle ein Video online zu dem Phil, den ich mir vorstelle, der gemobbt wird in der Schule und still und heimlich irgendwie sich entscheidet, dann, ich wiederhole die Klasse, dann so in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ja schon ein Schritt in die Öffentlichkeit.
Ja, ja, ich glaube, es war wie so eine Gegenbewegung zu dem davor. Also so dieses davor, also meine Mama ist ja auch Künstlerin, die ist Geigerin und die war auch schon immer, hat mich auch so gepusht halt so, du musst, sie wollte immer, dass ich Klavier spiele, aber dann auch Schauspiel machen und so und hast ganz viel Talent und so und das war ja schon so in mir drin, aber ich konnte es halt nicht so rauslassen, weil ich ja so gemobbt wurde. Also, aber ich wollte eigentlich immer, also ich wollte eigentlich dazugehören und ich wollte auch entertainen und all das. Und dann ist das wie so rausgeplatzt. Also nach dem Wiederholen in der neuen Klasse, es hat zu 100% funktioniert. Weil krass, die Wiederholer sind halt die Rebellen und sind erstmal direkt cool.
Ich habe auch wiederholt.
Cool.
Ja, ich hab auch wiederholt und das ist genau wie du sagst. So. Ja, krass, ich hab nicht freiwillig wiederholt, aber ja, klar, man kommt dann halt rein und ist so der Coole von der Schule, ne?
Ja. Ja. Gegen System. Genau. Fuck the system. Und und das hat funktioniert, das hat mich voll gepusht. Dann in der neuen Klasse waren viele in der Theatergruppe, dann dachte ich, probiere das mal aus, gehe auch in die Theatergruppe. Und das war voll mein Ding und da bin ich dann voll aufgeblüht und wahrscheinlich hat es mir noch viel mehr gegeben als anderen und dann kam das eben mit White Titty kam so parallel. Und als das erste Video dann für unsere Verhältnisse damals schon so krass funktioniert hat, da war dann für mich so, in meinem Kopf war dann schon klar, das ist jetzt dein Leben. So, du bist jetzt Comedian, Schauspieler und irgendwann machst du Filme.
Okay. Wenn man sowas anfängt, zumindest haben mir das viele gesagt, die schon hier waren, man hat ja irgendwie so ein Bild im Kopf, wo man sich dann sieht. So, weil es gibt ja Comedian, die sehen sich dann irgendwie auf der Treppe bei TV Total, dann irgendwie Lanxess Arena füllen oder was auch immer. Hattest du so ein ganz konkretes Bild, wo du sagst, so, da will ich mal hin? Das ist so das, was ich machen will? Oder weißt du, so, dass du, hast du das für dich irgendwie veranschaulicht? Dass du sagst, das möchte ich machen? Oder vielleicht hast du auch noch ein Bild, wo du hin willst noch?
Nee, nie so konkret. Also ich habe mich dann immer so ein bisschen als so ein Regisseur-Künstler-Typ irgendwie so gefühlt.
Okay. Dich ja. auch so gesehen. Also
ja, mich mal selber so ein bisschen, wie das aussieht. Dann so. So gesehen, ja.
Schreib mal, wie das aussieht. Oder wie?
Na, ich habe dann so eine Mütze aufgehabt wie du gerade.
Wow. Seidenschal vielleicht?
Ein Schal auch, ja?
Ja. Ja. Ich kann es mir gerade gut vorstellen. Ja. Ja. Und dann auf dem Stuhl, ne? Ja, okay.
Ja.
Da willst du jetzt noch hin? Oder war das so die Gedanken von früher?
Das war dann so diese Phase. Also ich bin irgendwie so rumgelaufen und ich hatte das schon so im Kopf, dass ich dieser Typ schon bin.
Ah, krass, okay.
Ja, ja. Aber ich hatte nicht so quasi, also ich hatte nicht so diesen Traum, irgendwann stehst du da oder so. Das hatte ich nicht.
Okay, aber dann war ja schon der Punkt, wo man sagt, dann standst du, in Anführungszeichen, da, zum Beispiel bei TV Total.
Mhm.
Und dann ging das auf einmal richtig ab. Hast du irgendwo so diesen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht's richtig ab?
Da gab es so ein paar, also dieser erste krasse Durchbruchsmoment für uns war, da haben wir auf Twilight so eine Sitcom aus Twilight gemacht und das hatte zum ersten Mal so Hunderttausende von Aufrufen und da haben wir gemerkt, jetzt geht wirklich was los. Da hatten wir dann schon unseren Merchandising-Shop, den ersten, haben dann so die erste Kohle damit verdient und dann haben wir gemerkt, okay, da passiert was. Dann das erste Mal, als wir von einem TV-Sender quasi beauftragt wurden, was zu machen, von Sky, damals noch Premiere, das war auch so ein Moment, wo wir gemerkt haben, okay, krass, da, also die waren auch total begeistert von unseren Sachen.
Wie alt warst du da? 17, so in dem Dreh, ne? 16, 17?
Ja, sowas in dem Dreh. Und ab da haben wir es auch total ernst genommen. Also davor war es noch ein bisschen auch Träumerei, aber ab da war so... Also bis hin zu, dass ich am Ende gar nicht mehr in die Schule gegangen bin. Also ich war im Abi vielleicht noch die Hälfte der Zeit da.
Krass.
Wenn überhaupt.
Entschuldigt, du bist einfach nicht mehr hingegangen?
Einfach nicht mehr hingegangen und dann gab es auch ein Disziplinarverfahren und dann haben die in dem Disziplinarverfahren entschieden, dass ich einen Schulverweis bekomme.
Ach krass, okay.
Also weil ich nicht in die Schule gekommen bin, haben sie mich von der Schule ausgeschlossen als Strafe.
Jetzt stell ich mir die Situation vor. So, ihr geht gerade voll durch die Decke, du gehst nicht mehr zur Schule. So, was ging zu Hause ab?
Ach, es war recht locker, weil, das ist nicht lustig, aber es ist so, wie sage ich das jetzt, dass es nicht komisch rüberkommt. Es ist jetzt super strange, das jetzt zu sagen, aber mein Vater ist verstorben früh. Es ist für mich halt einfach schon so, Teil meines Lebens, deswegen und die Situation war sehr skurril, weil es war halt nur noch meine Mutter da und es war meine Mama ist halt Künstlerin und die, egal was ich mache, die steht zu 1000% einfach dahinter und diese einordnende Funktion von meinem Papa, die war dann nicht mehr vorhanden und dadurch war das einfach so, du machst dein Ding irgendwie.
Okay, das war allen klar?
Ja, also meiner Mama war es total klar.
Ich hab mir super.
Mein Papa war ja nicht mehr da.
Okay. Und so dein Umfeld, gab es irgendwelche, die gesagt haben, mach mal langsam oder komm mal klar? Oder?
Weil ja, wenn dann ich selber. Also es war eher so, dass die Mama noch mehr so, also ich war dann auch noch am Staatstheater Nürnberg im Jugendtheater und meine Mama meinte halt Schauspielschulen, du musst Schauspieler werden, Philipp. Und ich habe immer gesagt, ja, Mama, ich weiß nicht, da verdient man schlecht und so.
Hm.
Also es war dann, wenn dann schon mein Job in der Zeit.
Ich habe mir super viel von euch angeguckt und irgendwie ist mir bewusst geworden, wie krass das einfach war. So, das ist ja jetzt auch schon was länger her. Mhm. Ihr habt ja im Prinzip, kann man sagen, YouTube erfunden in Deutschland.
Ja.
Und dann gucke ich mir Interviews von euch an, da sitzen drei junge Typen und in dieser ganzen Zeit habe ich das Gefühl gehabt, ist keiner von euch irgendwie abgedreht. So, das Erste, was ich sagen würde, wäre, wenn ich sehe, drei Jugendliche in dem Alter kriegen den Mega-Fame, wahrscheinlich auch finanziell geht es euch ganz gut.
Ja.
Warum ist keiner von euch weggetillt?
Gute Frage. Ich glaube, es ist sehr geil, dass wir so eine Dorfkind-Mentalität alle haben. Ich glaube, die hilft ein bisschen dann doch. Also mittlerweile, man kommt ja jetzt so in so ein Alter, ne? Wo man so plötzlich diese Werte, die es auf dem Dorf gibt, irgendwie anfängt zu schätzen, zu wissen.
Ich komme nicht vom Dorf, ich komme aus der Großstadt. Was sind so Werte, die du mitnehmen würdest?
Eine Bodenständigkeit halt. Also so dieses, es gab ja auch voll viele YouTuber, die sich dann ganz schnell schon ihr erstes Luxuskarre gekauft haben und solche Geschichten. Und das war halt nie unser Lifestyle, also auf dem Dorf. Vielleicht ist es auch so dieses, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber vielleicht ist auch so ein bisschen dieses weiß und so eigentlich ja privilegiert aufgewachsen, dass man ja eher so dieses Bodenständige in Deutschland total gefeiert hat. Vielleicht gab es das in der Stadt genauso,
aber
dieses halt so unter der Brücke feiern am Kanal und
Haben wir auch, halt, im Tunnel irgendwie das hatten wir auch, ja.
Ja, und halt dadurch, es war nie so dieser Wunsch jetzt so mega, also das steckt irgendwie halt in uns allen drin, so. Und das hilft, glaube ich, sehr. Und keine Ahnung, also vielleicht sieht es von außen so aus, als ob wir nicht abgedreht sind, aber wir verarbeiten zum Beispiel jetzt alle immer noch, was damals eigentlich passiert ist.
In welcher Form?
Also ich habe auch heute erst noch mit meinem Manager drüber geredet, dass auch ganz viele Künstler haben auch gar nicht das Glück, so einen geilen Manager zu haben wie ich, weil er sagt halt auch, das Wichtige ist auch als Künstler, dass du die Zeit hast, überhaupt zu processen, was gerade um dich rum passiert. Und die Zeit hatten wir damals halt nicht, weil es war so ein Hype am Ende, es wurde immer schneller, bis hin zu mehr Kinder oder Jugendliche kennen Waititi als Angela Merkel. Und du machst dann einfach nur noch. Und also auch wenn ich mich jetzt mit Tisi oder Ost treffe, wir reden immer noch die ganze Zeit über, Alter, was ist eigentlich Krasses passiert und so. Und verarbeiten teilweise das auch jetzt erst, was damals so war.
Kam in der Zeit irgendjemand mal von außen auf die Idee, euch irgendwie so Hilfe anzubieten oder irgendwie in Form von Management, Psychologen, Therapeuten, keine Ahnung, der euch so ein bisschen den Weg quasi begleitet hat?
Eigentlich erst jetzt mit meinem neuen Manager. Also
wann ist der dazugekommen?
Nach Waititi.
Okay.
Also nach Waititi habe ich dann einfach einen Manager gesucht und hatte aber voll Glück mit dem.
War da niemand, der euch erklärt hat, so, pass auf, ihr geht morgen zum Echo, so müsst ihr euch verhalten?
Nee.
Ihr seid einfach da hingegangen und.
Ja, ja. Wir haben uns ja auch falsch verhalten. Wir haben den Jogginghose entgegengenommen.
Ja, aber krass.
Und was voll geholfen hat, war, dass wir zu dritt waren. Und das weiß ich auch jetzt erst so richtig zu schätzen, wo ich nicht mehr in dieser Gruppe bin.
Ich finde es einfach voll geil, dass du mit TC immer noch Sachen machst und man merkt halt, dass ihr immer noch voll das gute Verhältnis habt. Das ist halt
auch ultra viel wert.
Voll.
Alter. Das hat auch gedauert und es war auch Arbeit. Also es gibt garantiert auch ganz viele so Gruppen, die sich danach einfach komplett aus dem Weg gehen. Aber irgendwie war uns das beiden klar so, dass wir wieder zusammenfinden wollen, auch danach. Und jetzt ist es auch wieder so. Und das ist voll viel wert, weil man kann sich jetzt halt immer noch über diese Zeit austauschen. Und das kannst du mit niemand anderen. Das ist einfach, ja. Und dadurch, dass wir auch zu dritt waren, hatten wir immer diesen Schutz, dass wir uns gegenseitig so, weißt du, wir waren auf dem Echo, aber wir waren gleichzeitig, waren wir zu dritt da und das war diese fremde, strange, beschissene Welt auch. Also die ist auch scheiße. Also das ist eine Kackwelt, wenn du da nicht so deinen Schutz hast und deine Bubble, weil es ist so fucking oberflächlich. Also es ist einfach so, gerade wenn es dann um so Preise geht, weißt du, weil es geht ja um Menschen am Ende und Menschen so zu ranken und zu bewerten und zu vergleichen, das ist einfach voll bescheuert.
Hast du das da schon so empfunden, als du da oben auf der Bühne standst? Oder war das da noch so?
Ich merke es jetzt erst, wo halt Phil Laude draufsteht, was das psychisch mit einem macht, wenn du da eben nicht dein Team hast und dich auch abgrenzt und dir klar machst, hey, nur weil Phil Laude jetzt einen Preis bekommt für irgendwas, die Marke Phil Laude, bedeutet es überhaupt nicht, dass du jetzt ein geiler Typ bist. Und umgekehrt, wenn du halt Hate bekommst, oder deine Marke Hate bekommt, bedeutet es überhaupt nicht, dass du scheiße bist. Okay. Und das merke ich jetzt erst, wie wichtig das ist. Weil davor war es eben Waititi.
Und jetzt bist du.
Und jetzt bin ich, genau.
Ja. Lass uns dann mal kurz bei Waititi bleiben. Ende 2015, der Hype ist real. Es ging ja immer noch ab. Mhm. Und ihr entscheidet euch, das war's. Da kommt ein Video raus und ihr sagt, es ist Feierabend.
Ja.
Ist das eine kollektive Entscheidung gewesen? Oder waren alle drei hundertprozentig dafür, das zu stoppen?
Es waren nicht alle drei gleich viel dafür. Okay. Es gab schon eine heftige Diskussion.
Wo warst du in der Diskussion? Willst du das sagen?
In der Mitte.
Okay, ja. Diplomatische Antwort, ja.
Und wir haben auch über ein Jahr gebraucht, um die Entscheidung so final zu treffen. Also wir haben schon ein Jahr davor, hat es schon hart gekriselt und wir haben schon gesagt, irgendwie so, es geht so nicht weiter. Und dann haben wir uns sehr viel Zeit dafür genommen.
Okay. Nochmal.
Ja, und dann haben wir auch gesagt, wenn wir dann aufhören, dann wollen wir nicht so ausfaden und so alles offen halten und so, sondern lieber nochmal einmal ganz deutlich und dann hören wir auf.
Ich habe mich gefragt, als ich mir das Video angeguckt habe und dann auch nochmal euer Statement, fühlt man sich in dem Moment nicht unfassbar undankbar? So, ihr seid super jung, ihr seid super erfolgreich, alle feiern euch und ihr setzt euch einfach hin und sagt, ciao, das war's.
Ja, ja.
Wie bist du damit umgegangen?
Also am schlimmsten fühlt sich es tatsächlich bei den Leuten an, die dir halt persönlich nahestehen. Also bei dem Team zum Beispiel. Das war echt hart und es war auch kacke. Also im Nachhinein kann man, jetzt weiß ich, dass man das auch besser machen kann.
Okay.
Weil da gab es viel so Kommunikationsgedöns halt, ne? Also es war halt so, wir selber waren völlig überfordert auch. Also es war ja psychisch, es war ja wirklich sauhart, damit aufzuhören. Also das machst du ja nicht mal eben so.
Nee, klar, das verstehe ich.
War schon, und wir waren sehr in unseren eigenen Gedanken und schon damit sehr beschäftigt und haben dann halt völlig übersehen, dass es vielleicht super wichtig wäre, mal mit den einzelnen Teamleuten zu sprechen, bevor wir plötzlich einfach beschließen, dass wir aufhören.
Habt ihr euch danach entschuldigt bei den Leuten?
Ich glaube noch nicht bei allen. Kann man vielleicht nochmal nachholen, aber mit denen dann wieder Gespräche zustande kamen, so redet man dann schon nochmal über die Zeit und sagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen kacke gelaufen und so und wir waren jung und wussten auch noch nicht so viel übers Leben. Aber ja, also da ist es irgendwie am beschissensten gewesen und der Community gegenüber ist es halt so, also mittlerweile sehe ich das auch eh so als eine komplizierte Beziehung halt an, weil es ist ja doch sehr einseitig. Also die kennen dich ja total und du kennst sie ja überhaupt nicht. Und ja, deswegen, es sind halt einfach fremde Menschen, die dann auch, aber teilweise ja schon geschrieben haben, es ist so schrecklich und so, aber dann läuft ja eigentlich schon ein bisschen was falsch, wenn es so schrecklich ist für dich, glaube ich. Also ich will das mittlerweile zum Beispiel gar nicht mehr. Also
was genau?
Dass es so Hardcore-Fans von mir gäbe. So. Das ist auch nicht mehr so. Also es war ja in der Waititi-Zeit, wir waren ja am Ende wie so eine Boyband.
Ja, vor allem auch jetzt noch, ne? Also wenn ich mir eure alten Videos angucke und die aktuellen Kommentare, da sind Leute, die echt immer euch noch richtig abfeiern, ne?
Ja.
Also die sich nichts mehr wünschen als, da war ein Kommentar, schick alle anderen YouTuber irgendwo hin, solange ihr wiederkommt.
Ja.
So, das hat sich ja auch bis heute bewahrt so letztendlich, ne?
Ja.
Aber warum hast du keine Hardcore-Fans? Was glaubst du? Wie kannst du das beeinflussen? Du kannst es ja nicht so richtig beeinflussen.
Also ich mache auf jeden Fall nichts, was das irgendwie supportet oder so. Also ich versuche den Leuten eher zu vermitteln, dass sie halt ihren eigenen Weg gehen sollen und dass ich so gern die da so mal begleite und irgendwie, ich glaube, also irgendjemand meinte auch zu mir so, die Leute feiern eher deine Produkte als dich als Person mittlerweile und das ist was Gutes. Also zum Beispiel, dass sie halt meine Charaktere, Frank Stimpel, den Eimann oder meine Serie dann geil finden, ist ja eigentlich viel besser, weil das ist dann eine gesundere Distanz, glaube ich. Und ich finde, also ich persönlich finde das eigentlich gut.
Okay.
Ja.
Jetzt seid ihr nach dem Ausstieg oder nach dem Ende alle drei in komplett unterschiedliche Richtungen gelaufen.
Ja.
War dir, bleiben wir mal bei dir, war dir klar, dass das funktioniert, was du danach vorhattest? Also, dass du warst ja quasi den Waititi-Weg in Anführungszeichen weitergegangen, nur halt alleine.
Mhm.
War dir klar, dass das läuft?
Nee, also es ging auch über Umwege. Ich wollte dann erst nur noch Schauspiel machen. Hab dann ja bei Bibi und Tina mitgemacht. Dann hatte ich so eine richtig gute Schauspielagentur in Berlin und war dann da auch auf so Agenturempfängen und so weiter. Aber diese Welt war mir sehr, ich habe mich da nie wohl gefühlt, weil es war wieder so ein bisschen so dieses, du bist eigentlich dein eigener Chef und plötzlich bist du wieder so, musst irgendwie so
dienen.
Genau. Und so in Ärsche kriechen und so. Und das ist einfach nie meine Stärke gewesen. Ich komme mir da auch total falsch dann vor. Und deswegen, vielleicht hat es auch deswegen dann einfach nicht so funktioniert. Also ich habe einfach nicht so viele Schauspielanfragen bekommen. Und dann habe ich mehr so aus diesem Druck heraus, ich will ja das machen, habe ich dann wieder angefangen, selber Sketche zu drehen.
Glaubst du, du bringst natürlich jetzt durch Waititi und alles, was du vorher gemacht hast, halt so ein bisschen, Anführungszeichen, Reichweite mit, ne? Mhm. So, glaubst du, wenn du die Reichweite nicht gehabt hättest und hättest bei null starten müssen, dass du es trotzdem gemacht und gepackt hättest? Deine Sketche?
Ich glaube, ich hätte dann auf jeden Fall wieder einen anderen Drive gehabt. Also,
Wusstest du, wie es funktioniert? Also glaubst du,
ja.
Waititi hat dir gezeigt, wie es geht?
Ich weiß schon, wie es funktioniert. Also ich weiß so auf so einer Business-Ebene, weiß ich, was man machen muss, um Reichweite aufzubauen. Ich glaube, es ist eher so eine Frage auch von Drive einfach. Also hast du auch, bist du bereit, das zu opfern, um das zu erreichen?
Okay.
Und ich glaube, wenn man bereit ist, das zu opfern, dann ist es für, glaube ich, schon für einige Menschen möglich. Also Glück spielt garantiert auch eine Riesenrolle, aber es gibt schon Sachen, wie du halt Reichweite aufbauen kannst, ganz einfach.
Wenn du jetzt so ein Video produzierst, nehme ich mal mit in so eine Produktion. Mhm. So, du schaffst einen neuen Charakter oder ein neues Video.
Ja.
Überlegst du dir dann den Charakter und überlegst dir dann, wie du den in dieses Erfolgskorsett drückst, so, oder also wie du hast ja gesagt, du weißt, wie es funktioniert, du kennst die Mechanismen, drückst du den dann halt in dein Korsett, wo du weißt, okay, das funktioniert? Oder bist du dann, also verstehst du, was ich meine?
Ja.
Wie schaffst du es, dass Erfolg so gesehen halt nicht so dein Chef wird, so dass du halt sagst, ich weiß, wie es geht und das ist der Faden?
Ich glaube, du hast als Künstler immer so eine Gratwanderung, dass du zum einen halt was kreieren musst, wo du sagst, ich stehe da künstlerisch dahinter, und zum anderen bist du auch so ein Business-Typ, der halt sagt, okay, was funktioniert halt? Und das muss man irgendwie so abwägen, aber was ich ja immer gemacht habe, also wenn man es jetzt so analytisch anschaut, und ich analysiere eigentlich immer alles, was ich mache, meistens eher im Nachhinein. Ich mache auch viel intuitiv, und danach gucke ich drauf, was habe ich da eigentlich gemacht und warum.
Veränderst du dann noch Sachen, sorry, wenn ich da reingrätsche, im Nachhinein? Das ist was ich unfassbar krass mache.
Wie denn?
Ich gucke mir, wenn ich irgendwas schaffe, keine Ahnung, ich mache irgendwas, und dann gucke ich nach einer gewissen Zeit dann nochmal so drauf und analysiere das, und dann fange ich an, daran rumzudoktern und das teilweise auch einfach kaputt zu machen, dadurch, dass ich so lange drauf rumdenke.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also du bist auch jemand, der dann am Ende noch was ändert und so ein Video auch gern kaputt denken kann?
Ja,
okay.
Garantiert. Also ich habe auch schon echt viel kaputt gedacht.
Stoppt dich dann jemand? Der sagt so, jetzt raus damit?
Ja, mittlerweile ja. Also mittlerweile habe ich irgendwie mein Team, und ohne würde es für mich auch nicht funktionieren. Also die brauche ich auch irgendwie. Ja. Aber wenn man da so drauf guckt, ist es, was ich ganz viel gemacht habe, ist einfach halt Trends aufgegriffen. Also sei das jetzt irgendwie die Fong-Sprache, die halt auf Twitter angefangen hat, und dann habe ich halt dazu Sketche gedreht, und dadurch ist das Thema dann nochmal größer geworden. Und beim Eimann war es genauso, also es war ein Meme einfach. Mhm. Ich mache ganz viel mit Memes.
Okay, das heißt, du
beobachtest Charaktere aus Memes, also auch der BWL Maxi. Es gibt ja die, also seit, ob das bei euch gerade auch so ist, seit Daudit ist das ja irgendwie so ein Thema, so dieser reiche Schnösel als Meme in Deutschland auch, dieser reiche Münchner. Und das mache ich ganz viel, also Charaktere aus Memes.
Beobachtest du dann quasi durchgehend Social Media? Also verbringst du dann extrem viel Zeit da und guckst dir diese Sachen an? Oder hast du so bestimmte Quellen, wo du sagst, okay, das sind so die Trendsetter?
Ja, Freundeskreis ist, glaube ich, der beste Filter irgendwie. Also die lustigsten Sachen kriegst du dann eh irgendwie geschickt. So. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich mich wirklich hinsetze und sage, ich gehe jetzt durch die Twitter-Trends durch oder so. Und es ist mir auch oft dann zu tagesaktuell. Also ich habe auch so mich selber analysiert, dass ich wenig so aktuelles Zeug mache, sondern es sind eher so Trends, die so länger anhalten. Und manchmal entstehen daraus ja auch Sachen, wie jetzt aus dem Allmann, das ist ja einfach für sich dann immer größer geworden. Ja. Also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, dieser Frank Stimpel wird halt immer mehr zu so einem eigenen Charakter. Am Anfang war das ja gar nicht so, sondern ich habe das erste Video gemacht und das war einfach nur Allmann-Shaming, dass ich halt dafür geschämt werde, dass ich irgendwie Filzmöbelgleiter benutze und so weiter. Und dann habe ich das Video hochgeladen und das ging halt viel mehr ab als meine anderen Videos. Und dann merkst du auch plötzlich so Sachen wie, dass sich irgendwie ein Mädel auf der Straße hat mich angesprochen, hey Allmann, ich habe auch Birkenstock, so, und fand das total lustig. Und dann habe ich so gemerkt, so, okay, das ist irgendwie so ein Ding halt. Und dann habe ich mehr Videos dazu gemacht. Dadurch ist auch dieser Charakter so immer mehr entstanden. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich so gemerkt habe, so die YouTube-Videos machen mir keinen Spaß mehr. Aber an sich, das Thema ist cool. Was könnte man noch mit dem Thema machen? Und dann kam eben diese Serienidee, dass der Allmann ja quasi auch so preußisches Schulsystem, dass er eigentlich ein Lehrer sein könnte im echten Leben und dass er an so eine Problemschule versetzt wird und dort halt mit seinem Boomer-Dad-Humor halt voll auf die Fresse fliegt. Und genau, und dann haben wir die Serie gemacht, auch mit diesem Gedanken, hey, wenn wir das jetzt noch weiter erzählen wollen, wenn es weg soll vom reinen Sketch-Klischee aufzählen hin zu einer wirklichen Geschichte, dann müssen wir jetzt den nächsten Schritt halt gehen.
Okay.
Oder es sterben lassen und das nächste Ding machen.
Es gibt ja so zwei Arten von Leuten. Es gibt einmal so die Leute, die dem Erfolg quasi so hinterherlaufen und sich ganz viele Sachen halt angucken, damit es erfolgreich wird. Und dann gibt es so die Leute, die stolpern so in den Erfolg. Mhm. Wo willst du dich einordnen in diese beiden Kategorien?
Mitte.
Das zählt nicht. Das zählt nicht.
Ja, ist immer langweilig, aber ich bin ein bisschen langweilig. Ich bin echt in der Mitte in vielen Sachen.
Du stolperst also auch noch in Sachen rein.
Ich bin radikal Mitte. Ja, ich stolper viel in Sachen rein und ich mache mir aber auch Gedanken darüber.
Okay.
Das ist irgendwie einfach so bei mir. Aber ich finde es auch gut. Also ich finde, das ist auch so meine Lebensphilosophie. Mittlerweile, ich bin einfach an dem Punkt angekommen, wo ich so sehr das eine gedacht habe, dann wieder vom Leben so gefickt wurde, dass ich dachte, das ist komplett falsch. Dann habe ich wieder komplett das andere gedacht, wo ich da wieder gefickt und dann bin ich in der Mitte rausgekommen. So.
Ja, okay.
Von wegen, weißt du kannst alles in deinem Leben kontrollieren. Pusch. Kannst du nicht. Du kannst gar nichts kontrollieren. Doch. Und dann kommst du immer alles. Also es gibt auch für jedes, es gibt irgendwie so, keine Ahnung, der frühe Vogel fängt den Wurm und gut Ding will Weile haben oder so. Weißt du, es gibt einen Kalenderspruch für alles.
Ja.
Und am Ende ist es halt alles wahr und falsch. Und das ist halt, wir Menschen kommen damit nicht klar. Wir wollen immer Binärcode, weißt du, 0 und 1. Aber in Wirklichkeit ist halt alles Quantengedöns und nichts ist zu 100% wahr. So, und das ist schon meine Lebensphilosophie. Die ist halt langweilig. Ist halt Mitte.
Langweilig. Ich habe mir die letzten Interviews von dir angeguckt oder Podcasts von dir angehört. Und ich finde, du hast eine unfassbare Lebensweisheit so. Also du, wenn du redest, hat man irgendwie so das Gefühl, du bist unfassbar weise. Ich habe jetzt nicht so viel von früher geguckt. Okay. Nicht so viel von früher geguckt. Warst du vor dem Jahr 2018 auch schon so weise?
Also eine Sache muss ich dazu direkt mal sagen. Der weiseste Podcast, den ich je gemacht habe, das ist der bei Eva Schulz gewesen. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast.
Da möchte ich auch kurz was zu sagen, beziehungsweise dich was fragen zu.
Genau, pass auf. Und ich habe den selber gehört. Und
war das
ich dachte
geplant?
Mir, nee, das war nicht geplant. Aber ich habe diesen Podcast gehört und ich dachte mir so, Alter, ich wäre so gern dieser Phil Laude in dem Podcast.
Ja, unfassbar krass.
Weil man redet ja immer auch viel weiser daher, als wie man in Wirklichkeit lebt.
Unfassbar reflektiert, unfassbar weise.
Ja, aber danach zu leben ist ja nochmal eine ganz andere Challenge.
Wie hast du das geschafft in diesen 2 Jahren, sind ja fast 2 Jahre, ja genau, so dieses aufzubauen, dich da hinzusetzen und darüber reden zu können?
Also, es geht auch um meinen Schicksalsschlag, der jetzt schon 3 Jahre her ist. Da habe ich meine Freundin verloren, ganz plötzlich. Und ich glaube, warum es geht, warum ich darüber jetzt auch schon reden kann, ist, weil ich es einfach ganz viel mache. Also,
hilft dir das?
Ja.
Aber du hast auch in dem Podcast gesagt, dass es vorher halt unmöglich war. Aber wie kommt man da hin? Verstehst du? Ich will gar nicht so viel über dieses, also ich möchte dich jetzt auch nicht in eine unangenehme Situation bringen, aber ich finde es unfassbar wichtig, glaube ich. Da kann man, glaube ich, unfassbar viel mitnehmen, sich dahin hingehend zu bewegen oder wieder rauszukommen aus diesem Loch. Wie kommt man da raus?
Zeit.
Zeit.
Zeit und das Hauptding, was ich auch in dem Podcast mit Eva Schulz, wo ich quasi das erste Mal darüber auch öffentlich geredet habe, gesagt habe, ist so dieser eine Satz, der mir aus einem Buch total hängen geblieben ist, der Weg aus dem Schmerz ist durch den Schmerz. Und ich habe sehr viel, also bis heute, also ich habe auch gestern wieder von ihr geträumt und wache auch immer noch nachts auf und dann heule ich auch immer noch los und so, das ist alles noch nicht weg. Und man kriegt ja auch immer von den Menschen immer nur so einen Teil mit, also das ist ja dieser klassische Pinterest-T-Shirt-Spruch wieder, jeder hat sein, sei zu jedem freundlich, weil jeder hat dieses Päckchen, jeder hat seine Geschichte und in jeder Geschichte sind schlimme Dinge passiert. Aber das heißt ja nicht, dass dann alles, es ist nicht alles Kacke. Also eine der ersten Dinge, die für mich voll schön war, war einfach, nachdem das passiert ist, war ich irgendwie so 2 Tage später oder so, war ich bei der Thai-Massage Und ich war einfach so da und ich habe das halt genossen, einfach nur massiert zu werden. Und dann habe ich gemerkt, ey, selbst jetzt, selbst schon 2 Tage später, kannst du eine Stunde Ich habe nicht mal die ganze Stunde, aber ich hatte Momente, ich hatte kurze Momente drin, wo ich einfach wieder was, also wo ich auch da schon was genießen konnte. Und das geht halt. Also du kannst ja nicht, du bist dann ja nicht 24 Stunden am Tag komplett am Heulen as fuck. Das geht gar nicht. Du heulst und dann ist es wieder raus. Und dann hast du wieder einen Moment. Und was in diesen 3 Jahren jetzt einfach passiert ist, ist, dass die Abstände zwischen diesen wirklich schlimmen Breakdowns, nenne ich die immer, die werden halt immer länger, einfach.
Hast du so eine Ahnung für dich, inwieweit du in Anführungszeichen geheilt bist davon? Also von dieser Trauer, also wo du stehst, wo du jetzt gerade selber stehst? Kannst du das für dich einsortieren?
Nicht so wirklich. Also alles danach ist dann wieder total, also es kommen dann so viele Herausforderungen, die alle eine andere, nochmal eine andere Farbe haben irgendwie. Also ich glaube, du bist davon dann nie geheilt, sondern es ist so dann Teil deines Lebens. Du hast einfach so ein anderes Weisheitspackage. Also das ist, glaube ich, aus Siddhartha von Hermann Hesse, der meint irgendwie, Wissen kann man lernen, aber Weisheit kann man nur quasi erfahren. Und das habe ich jetzt halt einfach. So, das wollte ich nicht, aber das habe ich jetzt halt. Und das macht das ganze Leben halt anders. Also du siehst alles durch eine andere Brille und die ist halt jetzt da. Also die geht nie weg. Und es ist eher der Job, nicht zu sagen, ich muss mich heilen, ich muss wieder so werden wie davor, it's not gonna happen, sondern eher zu sagen, wie kann ich das jetzt in meine Persönlichkeit integrieren und in mein Leben integrieren, dass ich halt einfach damit rumlaufe, mit dieser Brille.
War dir klar irgendwie, dass dieser Phil Laude, der jetzt so verändert ist, dass der in der Öffentlichkeit bleibt? Oder hast du darüber nachgedacht, zu sagen so, ich ziehe mich zurück und mache was ganz anderes? Und
ja, habe ich schon drüber nachgedacht. Wurde mir auch viel empfohlen. Aber mein Ratschlag wäre da auch so, schau mal, wenn sowas passiert, ne, wenn so ein wichtiger Mensch von dir einfach nicht mehr da ist, es ändert sich ja schon so viel in deinem Leben. So viel ist komplett anders. Und dann war meine Strategie eher zu sagen, versuch das andere möglichst beizubehalten. Und ganz viele sagen ja auch, dann verreiß erstmal oder so. Aber dann ist ja noch mehr anders. Dann bricht dir ja noch mehr von deinem Halt weg quasi. Und deswegen war mein Weg einfach eher zu sagen, versuch das andere zu behalten. So.
Das hast du auch für dich entschieden?
Ja, es war dann schon so eine. Also es war schon was, wo ich viel drüber nachgedacht habe und wo ich dann einfach gespürt habe, das ist irgendwie das Richtige. Also wenn das jetzt auch noch wegfällt, wenn es auch noch mein Job, der mich ja schon, also der ja auch ganz viel von meinem Selbstwert irgendwie ausmacht, wenn der jetzt auch noch wegfallen würde oder komplett anders werden würde, dann wäre ich noch mehr lost gewesen einfach. Und gleichzeitig verändert sich es natürlich. Also gleichzeitig, eigentlich deine ganzen Werte werden nochmal so voll aufgewühlt durch so ein Erlebnis. Und es ist halt so, alles muss ich so neu finden und das ist auch so voll meine Schwierigkeit auch in meinem Leben immer noch so zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Fuck, die Welt ist viel komplizierter, als du davor gedacht hast.
Okay, das ist so eine Erkenntnis, die du mitgenommen hast, dass die Welt komplizierter ist.
Ja, ja, ja.
Krass.
Und das kannst du nicht vorher wissen, du kannst es nicht. Also du kannst... Es geht nicht. Du kannst es nur selber erfahren und dann lebst du einfach in einer anderen Welt und die ist komplizierter. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Und damit muss man sich anfreunden und es dauert halt seine Zeit. Und das ist genau der Prozess. Also ich mache ja auch eine Therapie und das ist so gefühlt so genau das, was da irgendwie auch in der Therapie so, glaube ich, so versucht wird mit mir zu machen, irgendwie so dieses neue Weltbild halt einfach zu akzeptieren. Zu sagen, ja, that's the shit, so sieht's aus. Das ist das Leben. Und trotzdem, alles cool, so ist es halt.
Ja. Wie lange machst du die Therapie jetzt schon?
Ja, es war auch voll krass, weil ich den Termin quasi für sie ausgemacht habe. Und das war 2 Tage, nachdem sie verstorben ist, war der Termin für sie und ich bin dann hingegangen.
Ach, krass.
Und der Therapeut war richtig scheiße.
Okay.
Der war richtig kacke. Dann habe ich zu einer anderen die war auch richtig kacke. Und dann habe ich den gefunden beim dritten Anlauf, bei dem ich jetzt immer noch bin. Und der ist richtig gut.
Das war eine ähnliche Findungsphase wie bei mir. Ich gehe auch zum Therapeuten, aber noch nicht so lange. Mhm. Und erzähle all meinen Freunden, dass es unfassbar gut ist, dahin zu gehen. Das ist wirklich echt etwas, was super viel Sinn macht, finde ich.
Ja, Mann.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich annähernd das durchgemacht habe, dass es in deine Richtung geht. Aber es ist einfach für jeden Menschen, der
ja
etwas Problematisches hat, echt sinnvoll. Also das ist echt richtig krass.
Hast du auch diesen Effekt, dass du allen das so sehr wünschst, dass du es auch allen ständig empfiehlst?
Total. Und ist ungelogen. Ich war super anti. Ich hatte überhaupt keinen Bock darauf, weil ich auch einfach keiner bin, der Leuten seine Probleme aufdrücken möchte oder mit fremden Menschen drüber redet. Aber gerade, dass diese unfassbare Objektivität und dieses Trennen, wirklich einfach nur dieser Blick auf diese Sachen und teilweise sind es auch total banale Sachen, die wir da besprechen, aber einfach so ein objektiver Blick, der nicht schön geredet ist, der einfach sagt, Lukas, das läuft so nicht oder das ist gut, was du machst, das ist so viel wert.
Ja.
Und das kann ich echt jedem wünschen, so dass das halt viel mehr Leute machen.
Und gerade so dieses auch so, was auch ja überhaupt nicht gesund ist, ist so dieses Kleinreden von Luxusproblemen.
Ja, genau.
Weil ich habe jetzt die ganze Range mitbekommen, ne? Von wirklich krass Alter, der Typ hat ja richtig was erlebt, bis hin zu absoluten Luxusproblemen wie, hey, ich habe nur noch eine 500.000 Klicks auf dem Video statt 1 Million. Und ich weiß, dass sich beides sau scheiße anfühlen kann. Also das eine war halt die Trauer des Todes und das andere war Panikattacken, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere meine Existenz. Hm. Und beides war total schrecklich für mich. Mhm. Also, und damit habe ich auf jeden Fall aufgehört, auch so bei Freunden oder so, das so zu raten. Also quasi eine Schwere von einem Problem, die ist komplett subjektiv.
Ja, voll.
Und es ist, also auch mein Therapeut sagt genau dasselbe. Der hat auch irgendwann, habe ich halt gesagt, gerade habe ich eigentlich nur Luxusprobleme. Und dann schaut mich sehr ernst an und meint, das sind Probleme.
Ja. So. Ja, und vor allem, wenn man das einfach mal vergleicht, du gehst wegen jedem Unsinn zum Arzt, Schnupfen, dein Finger kribbelt oder was auch immer.
Ja, ja.
Und so bei deiner Seele, in Anführungszeichen, bist du so, dass die muss erstmal komplett zusammenbrechen, bis du irgendetwas tust, was ja komplett Schwachsinn ist.
Völliger Bullshit.
Ja.
Und zum Glück bricht es gerade auf. Also das
habe ich
auch,
das Gefühl.
Echt schön.
Ja.
Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der sich nicht gut fühlt, und das auch nicht kleinzureden, weil es absolut so, wie du sagst. Also das ist doch das Wichtigste, weil alles entsteht ja in deinem
Kopf.
Es ist ja nicht nur die Seele, es ist auch einfach dieses scheiß Organ.
Ja, ja, voll.
Es ist dein Hirn und das. Wieso sollte das völlig alles ist anfällig für irgendwas und dein Gehirn soll einfach funktionieren?
Ja.
Und hä?
Und braucht keine Pflege oder ähnliches. Ja,
ja, genau. Voll.
Jetzt hast du seit kurzem irgendwie so deinen Schutzraum Video Social Media verlassen und stehst auch auf Bühnen.
Ja. Ja.
Wie kam das? Du hast gesagt, Schauspielen ist ja immer noch so eine Sache. Also selbst Schauspielerei ist ja nicht unbedingt auf der Bühne, ne? Du hast ja dann quasi auch so einen Schutzraum. Aber ich stelle mir das vor, wenn du Stand-up machst, ist das ja komplett ungeschützt.
Ich glaube, es war auch ein bisschen therapeutisch. Also
okay.
Ich habe meine ersten Versuche vor meinem Schicksalsschlag gestartet, habe dann entschieden, es ist nichts für mich. Aber es war so in mir drin noch so, Stand-up hast du abgebrochen. Und dann war dieser Schicksalsschlag und danach war irgendwie so auch der Wunsch, irgendwie so eine Herausforderung zu haben. Also auch schon als mein Vater verstorben ist, war das so, meine Bewältigungsstrategie war eigentlich Arbeit. Und das kann zu weit gehen, das ist auch bei mir zu weit gegangen teilweise, aber es ist schon keine schlechte, es ist kein schlechter Gedanke. Also mach was so. Und Stand-up ist natürlich von den Emotionen, die das bei dir auslöst, ne? Das ist einfach so krass. Wenn du da auf der Bühne bist, dann denkst du nicht über irgendwelche anderen Sachen in deinem Leben nach. Und deswegen war, glaube ich, dieser zweite Anlauf war schon auch so ein bisschen so Beschäftigungstherapie quasi. Und es war auch krass, weil ich dann so auf der Bühne auch gemerkt habe, diese Abgefucktheit, die man so ein bisschen in diesen ersten Jahren nach so einem Schicksalsschlag, also es fängt bei mir jetzt gerade so langsam an, dass ich wieder sage, ich bin so in einem Leben angekommen und diese Zeit bis hierhin, so diese ersten 3 Jahre, vor allem das erste Jahr und das zweite Jahr, war sehr so in so einer Zwischenwelt, wo du einfach so da bist, weiß nicht genau wieso und manchmal ist dir einfach alles scheißegal. Mhm. Und das kann manchmal sogar ganz schön sein. Und beim Stand-up war das eine totale Entlastung. Also es war,
dass
so,
du einfach gedacht hast, fuck it, ich probiere das einfach.
Also davor war dieser Auftritt mir so wichtig, weißt du, und ich bin da so auf die Fresse geflogen. Ich habe so schreckliche Bühnenerfahrungen vorgesammelt.
Ich hab's mir angehört.
Ja. Ja. Und danach war die erste Erfahrung viel positiver, als ich eigentlich dachte, weil ich stand da und habe ich so gemerkt, beim ersten Joke lachen ein paar, hey cool, beim zweiten hat keiner gelacht, ja irgendwie ist dir auch egal, scheiß drauf, und dann lachen die mehr und dann dachte ich, hey cool, die lachen, aber es war wie durch so eine Watte,
so geschützt,
weil ich noch so betäubt war und einfach so, die ganze, is this real life, was passiert eigentlich hier, und deswegen, ja, glaube ich, in dem Fall hat mich quasi auch dieses schwere Schicksal so ein bisschen geschützt davor, das so ernst zu nehmen, einfach. Und dadurch war es dann viel einfacher, Stand-up zu machen.
Ist dein Plan, das jetzt richtig groß zu machen? Also hast du Bock auf so eine richtige Live-Show und so? Oder willst du das eher so Nightwash im Kleinen?
Ja, also ich hatte dann halt, ich hatte dann das wirklich so als mein neues Lebensziel so gesehen. Aber dann kam Corona. Mhm. Dann kam eine Romance, aus der mittlerweile eine tolle Beziehung wieder geworden ist. Und dadurch habe ich jetzt schon wieder so meinen ganzen Plan, so bin ich wieder am Überdenken und so dieses ständig Rumreisen. Mal gucken. Also es ist irgendwie, ja, also ich will jetzt wieder die ersten Auftritte machen. Mhm. Ich war jetzt aber ein Jahr auch wieder nicht auf der Bühne. Ich habe auch wieder richtig in die Hosen. keine Ahnung, ob ich jetzt noch diese Schutzschicht habe. Und es bockt sich schon hart. Also Stand-up ist wie so ein, ist halt wie ein Fallschirmsprung. Mhm. Ohne Fallschirm und ohne, dass du stirbst. Aber von den Gefühlen her ist es genau dasselbe. Also
ja,
du hast einfach so Schiss davor, da hochzugehen.
Ich kann das so minimal nachvollziehen. Ich halte ab und zu mal so Vorträge.
Ja.
Und das war jetzt ja auch durch Corona einfach komplett nur noch remote, also nur noch über Zoom und sowas. Und jetzt kommen so langsam die Ersten. Und ich kann genau nachvollziehen, ich habe mir auch vor den Ersten jetzt so in die Hose geschissen.
Ja, Mann.
So, du bist auch einfach so total unsicher, wenn du ein Hotel betrittst oder wenn du so eine Lobby betrittst oder wenn du so die Ersten, wenn da Leute vor dir sitzen.
Ja.
Und ich finde auch gerade so, wenn du das über Zoom machst, hast du halt immer die Chance, ich mach das Ding einfach zu. So, wenn du halt, dann bist du halt weg. Und dann sagst du einfach, dein Internet hat abgespackt und du bist in so einem Sicherheitskonzept. Ne? Ja, das funktioniert. Ja, aber das kann ich voll verstehen.
Ja, also es ist die zweitgrößte, statistisch die zweitgrößte Angst der Menschen ist, vor anderen Menschen zu sprechen.
Ja.
Nach dem Tod.
Ja, aber mich zieht es auch immer wieder dahin. Ich habe doch einfach echt Bock drauf. Sonst würde ich ja auch so Sachen wie hier nicht machen.
Ja.
Aber es ist auch, glaube ich, auch bei mir so eine Art, ich suche das dann halt auch wirklich. Obwohl ich da echt immer jedes Mal echt Schiss vor habe.
Und danach fühlst du dich ja auch richtig geil.
Ja, voll. Ja. Voll. Also als du eben reingekommen bist, so, dann habe ich erstmal Schiss. Also jetzt wirklich erstmal so vor dieser Begegnung.
Ja, ja.
Ist das halt immer so ein Bauchkribbeln. Aber ich glaube, das ist auch das, was man dann sucht. So, ne? Sonst würde ich das halt nicht machen.
Ja. Und dieses Game hast du halt die ganze Zeit. Also es ist ja eigentlich diese Comfortzone.
Ja.
Und es ist ständig im Leben und das fuckt halt manchmal auch ab, aber es ist einfach immer genau das. So, irgendwann bist du zu sehr wieder in der Comfortzone, dann merkst du, ey, ich brauche jetzt das
irgendwas Neues.
Ding. Muss jetzt irgendwie, muss ich wieder was starten, so.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch so dieses kreative Ding, ne? Wenn man halt so dieses Kreative in sich hat, glaube ich, ist das, glaube ich.
Kann sein, dass nur wir damit gestraft sind oder
vielleicht.
Andere denken sich so. Was? Hey, kann man einfach
mal sitzen.
Ja.
Einfach mal Netflix. Aber das ist bei mir ganz, ganz schwer. Ganz, ganz schwer.
Ja.
Ich würde das Ding langsam nach Hause fahren. Ich habe eine Frage, die habe ich Peter Brinks auch gestellt und die passt gerade super. So, du führst ein kreatives Leben. Was heißt es für dich, kreativ zu sein?
Ja, vielleicht ist es genau das. Also immer wieder eine Sandburg aufbauen. Dann wieder kaputt machen und dann die nächste aufbauen.
Ich würde sagen, das nehmen wir so. Phil, okay. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich war super.
War sehr schön.
Und vielleicht sprechen wir so irgendwann nochmal. Danke dir. Das war es mit Phil Laude. Und ich musste nach diesem Gespräch erstmal ganz tief durchatmen. Denn für mich war es eines dieser ganz intensiven und besonderen Gespräche. Und ich glaube, dass diese Folge vielen helfen kann, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Ihr dürft mir wie immer Feedback zukommen lassen, gerne über Instagram oder Facebook. Außerdem danke ich meinem Sponsor Milatech und Phil, dem anderen Phil von Sally Hateswing, der das Ganze mit mir gemeinsam produziert.
Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, denn dann geht es hier schon mit der nächsten Episode weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Euer Lukas.